Servus, ich bin der Charlie. Ich möchte euch meine Motorsportgeschichte erzählen, bis hin zu meiner mittlerweile 13-jährigen Erblindung. Ich leide an einer genetischen Augenkrankheit, die sich Retinitis pigmentosa nennt. Es handelt sich hier um eine Degeneration der Netzhaut, wo die Sehzellen von außen nach innen absterben und dadurch das räumliche Sehen immer geringer wird, bis hin zum Tunnelblick und so weiter, das mich auch in meiner unbewussterweise in meiner motorsportlichen Karriere begleitet hat. Ich konnte das erst später nachrecherchieren, wo ich Ende der 80er Jahre erfahren habe, dass ich an dieser Krankheit leide. Dann ist mir so einiges bewusst worden, wo die Ausfälle lagen, wo man halt einfach auch drüber sagt, Mensch, das habe ich jetzt übersehen oder das habe ich nicht gesehen oder extra mal da oder was weiß ich. Auffällig ist es, das ging ja schon in der Kindheit los. Das war uns nicht bewusst. Ich war zum Beispiel bei meinem Onkel, bin ich da ein paar Jahre aufgewachsen, in der Halle Dautrunden. Und ich weiß noch, wie wir mir Badminton gespielt haben. Also das war turniermäßig. Ich war damals so 10 Jahre umeinand. Schon mit Schmetterbälle, also nach Regeln und so weiter. Ich habe gesagt, ja, Bub, hast den Schlag gar nicht gesehen? Und so, ich war total aus meinem, nein, ja, sagt er, wo schaust du denn hin? Man hat sich ja dabei noch gar nichts gedacht. Oder wir waren in der Früh beim Schwammerlsucher und ständig, dann sagt er, Bub, vor dir steht der Storbeutel, siehst du den nicht? Sag ich, wo? Er sagt, ja, bist du blind? So aus Spaß. Ja, kein Mensch hatte gedacht, dass das wahr werden könnte, weil ich habe es halt nicht gesehen oder keine Ahnung, es wurde so lapidar behandelt. Und da sind natürlich einige Anekdoten drin, auch in der Geschichte, wo ich nach meiner jetzigen Erkenntnis das total nachrecherchieren kann, woher das gewisse Situationen aufgetreten sind, diese Augenkrankheit ist in der Vorstufe, das ging so mit, wo ich 20 war, mit Nachtblindheit und so weiter, geht das einmal an. Und auch das räumliche Sehen, man gut, ein gutes Auge, ein gesundes Auge hat einen Panoramablick, sage ich jetzt einmal, ein Gesichtsfeld von 180 Grad. Und wenn ich jetzt davor ausgehe, dass ich Ende der 80er Jahre so irgendwo bei 20 Grad war bei einer Untersuchung in der Augenklinik in der Mathildenstraße. Da war ein Professor Zrenner noch da, der war Spezialist ist für diese Augenkrankheit. Der ist jetzt in Tübingen. Und ich weiß noch, wie er immer in seinem Büro drin war. Der Assistenzarzt hat mich da reingeführt. Dann haben wir darüber geredet. Dann sage ich, ich habe eigentlich nur vor einem halben Jahr, wo haben wir eine Testfahrt gehabt, haben wir einen Porsche gebaut mit 300 PS und da waren wir auf einer Testfahrt im kleinen Kurs Hockenheim mit Fachzeitung Sportauto. Der hat dieses Fahrzeug getestet und da habe ich das Teil noch rennmäßig auch bewegt und da wurde ein Rundenrekord vom kleinen Kurs Hockenheim gefahren für straßenzugelassene Autos. Da ist mir das immer noch nicht aufgefallen, weil für mich war das einfach normal, dass ich diese gewisse Ausfälle hatte. Also der Professor Zrenner hat dem Assistenzarzt dann auch erklärt, also er kann sich das schon vorstellen, weil das habe ich ja schon seit der Kindheit, dass ich diese Ausfälle einfach mit einer gewissen Technik kompensiere und durch das auch gelernt habe, damit umzugehen, ohne dass mir das bewusst war. Also mein Bruder zum Beispiel hat mir, wie wir so drüber geratscht haben, der hat noch gesagt, Mensch Charlie, wenn du heute mal wirklich so sehen würdest, wie eigentlich ein gesundes Auge sieht, würdest du dich wahrscheinlich wegbeamen, weil ich habe keine Vorstellung. Also für mich war das normal. Und wie gesagt, jetzt im Nachhinein sind da einige Situationen, die wo für mich auch eindeutig erklärbar sind und darauf zurückzuführen sind. Na gut. Ich möchte die Geschichte vom Anfang erzählen, wo die Geschichte. Gehen wir zurück zum Anfang. Also, ich bin 1949 in München, Stadtteil Neuhausen, geboren und auch dort aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend. Und es war eine harte Zeit irgendwie. Und zwischenzeitlich war ich, wie gesagt, einmal bei meinem Onkel für ein paar Jahre, weil die Schulleistungen dementsprechend nachgelassen haben. Aber wie ich dann wieder zurückgekommen bin, war ich in der 6. Grundschulklasse. Und ja, ich habe mir einfach damals einfach durchgekämpft, sage ich mal. Das, wo mir schon in frühester Kindheit musste ich lernen, einfach mich ja, zu kämpfen über das und über meinen. Ja, also es ging ja da schon los, wenn man es genau nimmt, in der Schule, da unter die Burschen, sei es jetzt, ob das Radl war oder was, wir sind halt gefahren wie die Verrückten, bis uns halt gewaffelt hat. Und da haben wir uns immer verglichen, oder ich mich mit den anderen. Und ja, ich muss sagen, oder es ist ja weitergegangen in der Moped-Zeit. Ja, da sind wir natürlich genauso gefahren wie die Wahnsinnigen. Ich spreche ja da von 1965, also da war es halt verkehrstechnisch wirklich, Gott sei Dank, war halt wenig los, kann man gar nicht mehr vergleichen mit heute. Und da war es dann auch so, dass meine Risikobereitschaft anscheinend immer höher war, bisschen wie bei den anderen. Und ja, wir haben es halt krachen lassen. Und wenn ich durchgekommen bin und wenn es mir nicht geschmissen hat, dann war halt ich der Erste und so weiter. Und dann kam ja auch nach der Moppezeit, ich bin in die Lehre gegangen bei der Deutschen Bundespost im Fernmeldedienst. Das war in München in der Leopoldstraße. Da waren wir, glaube ich, insgesamt waren da über 300 Lehrlinge da. Und da war mein Freund, der Manni, und ich die ersten 2, wo natürlich ein Auto gehabt haben. Also für mich war das anscheinend so wichtig. Ich wollte es, ich wollte ein Auto, habe dafür eigentlich auch gearbeitet. Bin am Wochenende an der Tankstelle dort gestanden und habe da einen Nebenjob gemacht. Die anderen waren heute halt in der Disco und ich wollte heute halt ein Auto haben und habe dafür was getan. Und eines Tages stand halt DKW 1000S, das war mein erstes Fahrzeug, stand halt vor der Türe, so wie es ist eigentlich kehrt, tiefer, mit bearbeiteten Motor und Auspuff und alles, was also dazu gehört. Und das war also 1967. Da hatte ich noch nicht einmal einen Führerschein, aber das Auto war schon da. Gut. Mei, wie gesagt, aus dieser Perspektive raus, es war kein Verkehr. Man konnte sich das einfach auch gar nicht mehr vorstellen. Ich werde das noch öfters jetzt schildern müssen, dass das in dieser Zeit einfach alles möglich war, was ich jetzt erzählen will, wo man sich halt nicht mehr denkt, wo man das überhaupt gar nicht mehr vergleichen kann und was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und ja, man, das war halt noch so, der war natürlich auch extrem laut. Und hat natürlich auch so einen Zweitakt-Sound gehabt, also wenn es beschleunigt hast. Und da bin ich halt nachts um 2 Uhr oder was. Bei uns, da war in der ganzen Straße, in der Artilleriestraße in Neuhausen, da sind vielleicht 5, 6 Autos gestanden. Da war dann noch nichts los. Und da habe ich mir halt nachts dann reingeguckt und bin um einen Stock rumgefahren. Und habe schon ein bisschen trainiert, ohne Führerschein. Und wenn die Leute noch wach waren, dann haben sie gesagt, ah, der Kalle fährt wieder mal in meinen Stock rum. Das ist alles nicht so eng gesehen worden. Und das hat ja auch Spaß gemacht. Gut, eines Tages, nachdem ich einen Führerschein gehabt habe, hat das passt. Und dann sind wir, der Manni auch, dann sind wir halt in der Nacht, nach der Arbeit, wie es noch spät geworden ist, so 9, 10, da sind wir halt ausgespürt. in München und haben wir halt uns ausgetobt. Unter anderem sind wir natürlich ständig den Friedensengel in München. Das geht einmal hinauf, ja, und logischerweise auf der anderen Seite wieder runter. Das sind im Prinzip immer Linkskurven. Und das sind wir rauf und runter gebrettert, stundenlang. Und da stand halt auch für uns fest: Mensch, du, wir kennen das ja richtig gut. Also, ich wäre Rennfahrer, Mann, ich wäre Rennen fahren. Und ja, der Mann, ja, so sicher, du, wärst mein Rennfahrer. Gut, ich bin Problem. Wir haben uns da auch aus den Augen verloren dann. Er hat eine andere Richtung eingeschlagen. Und somit stand es fest, okay, jetzt werde ich irgendwann mein erstes Rennen einmal fahren mit dem Auto. Aber dazwischen kam halt einmal leichtsinnigerweise rechts vor links. Ich habe mir gedacht, das geht noch. Ist halt nicht mehr gegangen, bremst und dann bin ich dem noch reingerutscht. Also mein erstes Auto war einfach vorne rum platt. Und da ich ja in der Albrechtstraße in der Nähe gewohnt habe, das war bei uns zwei Straßen weiter, da war das Zentrum von DKW Auto Union, sprich Audi. Früher hat das halt DKW Auto Union geheißen. Und das war das Maß aller Dinge. Ja. Also da sind die Boliden halt rausgefahren von den Burschen gesehen, die wo da drin gearbeitet haben. Und da sind an mir dort klingt, mei, schau, und das Ding, und da ist halt so ein grüner Tausender mit Geiwe fein gefahren und tiefer und breit und einen Sound gehabt, und das war halt für uns Junge, war das die Sensation. Sowas muss man haben, das ist auch gesagt. Ja, gut. Der Tausend, also den Tausender habe ich auch noch gehabt, aber den habe ich auch noch platt gemacht. Und da wurde schon auch dieser F12, das war so ein Nachfolger, und habe ich schon gesehen, wie die Rennen damit fahren, so Rundstrecke und so weiter. Und das Ding ist richtig gut gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da habe ich noch einen kennengelernt von der Albrechtstraße, dem habe ich meinen kaputten in Zahlung gegeben, der hat mir einen F12 verkauft. Und ich habe dann bei meiner Großmama draußen in Baldham, habe ich noch mal so einen F2 fahren sehen, genauso wie er in Wald, plus es war halt eine andere Farbe. Und dann bin ich ihm nach und habe ihn angehalten und so weiter. Ja, sage ich, Mensch, das Auto gefällt mir, und so mehr die den auch haben, so tiefer und hergerichtet, motormäßig. Ja, und der hat früher mal bei der Auto Union gearbeitet und sagte, ja, ich habe eine Werkstatt bei meinen Eltern im Markt Schwamm und da bastelt er heute halt rum. Wenn du magst, kommst du vorbei. Dann haben wir der Zeit ausgemacht. Und dann schauen wir mal uns so, mal legen wir ihn nochmal tiefer oder wie auch immer. Daraus ist eigentlich mein erstes Rennauto geworden. Wir waren also Wochenende für Wochenende, meine damalige Freundin und die Mutter meines ersten Sohnes. Wir waren da draußen, haben die Autos zerlegt, also dann wurde da nichts mehr mit kleinen Geschichten ausprobiert, sondern da ging es gleich mal richtig zur Sache. Also das heißt Karosserie runter vom Rahmen und von Grund auf neu aufgebaut. Da waren drei Rohkarosserien draus, also, und da haben wir halt überall das beste Material auf das Auto zusammengeschraubt, und ja, war natürlich auch technisch sensationell. War wirklich perfekt gemacht, vom Rahmen, von Leitungen aus, alles. Und natürlich auch mit dem Renntouch drinnen, was man braucht. Und die Lieblingsfarbe, wo mir schon aufgefallen ist, war eigentlich damals auch das Dunkelgrün mit Geiwe Fein. Und ich war so ein Jochen-Rindt-Fan und der hat das auch als Werksfarben gehabt, so da ist ein Sturzheim gemeint. Und da sage ich, ja, genau das muss sein. Gut, dann haben wir da wochenlang hingearbeitet, dann war das Teil fertig. Ja, aber der Motor war zu schwach. Und dann triff ich zufällig in Schwabing, wo ich ja mittlerweile, ich bin da von zu Hause ausgezogen, da war ich 17, mit meinem Moped Seesack zusammenpackt, und dann bin ich nach Schwabing zu meiner ersten Freundin, wie gesagt, die Mutter von meinem ersten Burm. Die hat in der Baderstraße 66 gewohnt, in einer WG von Studenten. Da waren halt vier Damen drinnen, unter anderem halt auch meine. Und da habe ich einmal die intellektuelle Schiene kennengelernt, und auch damals 68er, so Leopoldstraße, die Demonstrationen, und das war ja ganz angesagt. Da habe ich mich aufklären lassen, um was das es geht, und es war interessant, habe ich viel gelernt. Und ich war natürlich auch mit dabei, das ist ja klar. Und unter anderem halt habe ich da gleich um die Ecken rum war einer, der ist Rundstreckenrennen gefahren, das war der Schoberolf. Und der hat sein Auto verkauft, mein gut, ich hatte ja schon einen, aber auch getrennt seinen Rennmotor. Da sind wir uns einig geworden, habe ich den Rennmotor gekauft, der hat damals so 80 PS gehabt. Das war eigentlich ja, das Maximum bei diesem Fahrzeug, wo man wirklich vorn mitfahren konnte. Und ja, und dann haben wir ihn draus wieder in Markt Schwaben eingebaut, und dann ist das Ding gegangen. Also es war schon mal ganz toll. Gut, ich musste natürlich auch den Rennauspuff auf der Straße fahren. Das heißt, da ist unter der Türe, also praktisch unter der Fahrertür, kam der Auspuff raus vom linken Hinterrad. Und das war angesagt, das war eigentlich das Maß der Dinge. Das musste man eigentlich haben. Das hat natürlich auch einen satten Klang gehabt. Und beim Beschleunigen hat der vorne aus einem offenen Vergaser, hat der ja, so wie es halt einfach gehört, abgeben. Muss ich dazu sagen, stand ich einmal an der Kreuzung, kam ich hin, und da wurde das noch teilweise von Polizisten, die standen da in der Mitte drin mit so weißem Mantel und so weiter und haben am Verkehr geregelt. Und ich stand halt gerade, bin so hingekommen, dass ich als erster da stand, und der schaut schon auf mich. Im Stand hat der natürlich, weil da war besonders Gemisch drinnen, das war für den Rennmotor extrem fett gemacht. Jetzt hat der da in der Sonne, hat der gequalmt, sind halt die Schwaden aus dem Auspuff raus, und dann hat er mich so angeschaut die ganze Zeit, und dann tippt er so rüber am Straßenrand, so quasi, jetzt da fährst du raus, gell? Naja, gut, hab das gleich kapiert, aber denkt, oh, das ist jetzt Mist. Bin aber dann auch hier, ja, ne, ist er halt gekommen, hat den Verkehr fließen lassen und hat sich da rausgenommen und kam dann zu mir her und er sagt, ja, was ist denn da los? Hat er gesagt, der raucht da wieder Teife und hin und her und so fort. Und das war genau an der Kreuzung zur Albrechtstraße und Rotstraße. Und dann hat er gesagt, sieh, da müssen Sie was unternehmen, da kriegst du von mir jetzt eine Mängelanzeige, jetzt laut ist er ja wahrscheinlich auch, wie ich das so her. Okay. Also Rauchentwicklung und zu laut der Auspuff. Naja, dann habe ich natürlich so ein Ticket gehabt. Naja, was habe ich gemacht? Ich bin natürlich gleich in die Auto-Union reingefahren. Weil es war naheliegend, und habe das einmal mit der Rauchentwicklung geklärt. Und dann bin ich halt in die Kundenabteilung da rein und zu einem Kundenberater hin. Dann sage ich, ich habe jetzt da ein Problem, ich habe gerade da draußen einen Polizist aufgehalten. Der Auspuff, ich habe ja einen Zweitakter, und der sagt, das raucht da so. Sage ich, das ist doch normal. Es ist halt ein Zweitakter. Ich habe das auch dem erklärt. Er sagt, das gibt es nicht. Er sagt, das ist so ein Krampf. Natürlich. Sag ich, ja, wenn Sie mir da Bescheinigung schreiben könnten, also da Zweitaktmotor, auch Rauch, diese stärkere Rauchentwicklung von dem Ölgemisch mit Benzin. Ja, das haben sie mir auch noch geschrieben, also war die erste Hürde geschafft. Und dann ging es halt auch um die Lautstärke. Dann habe ich mir da schlau gemacht und habe in Ingolstadt, da hat es früher die Rennabteilung gegeben von DKW, und ja, schon in verstaubten Ordner drin, wahrscheinlich irgendwo im Keller, waren die so freundlich, und ich habe mich da telefonisch da gemeldet, und sie rufen mich zurück, dann haben die das da rausgepult noch irgendwo. Und haben mir ein Homologationsblatt geschickt. Das ist ja so ein Abnahmeprotokoll, wo es das Auto haben der für Sportveranstaltungen und so weiter. Gut, dann habe ich das Ding gehabt, dann habe ich mir in Ingolstadt gedacht, das liegt nahe, die kennen die Autos, da ist halt eine ganz andere Beziehung da, als wenn ich jetzt in München mit einem DKW da hinfahre. Die wissen eigentlich gar nicht richtig, was das ist. Also fahrst du nach Ingolstadt. Einen TÜV-Termin ausgemacht zur Phonmessung. Ja gut, hab natürlich, wie ich von der Autobahn runter bin, da in Ingolstadt, Ausfahrt Ingolstadt, habe ich natürlich vom Lebensmittelladen, wo ich gewusst habe von meiner Mutter, wenn die so ihr Geschirr gemacht hat und die Töpfe ausgerieben und hat so Topfstahlreiberl gegeben. Also die gibt es heute, glaube ich, noch. Und da habe ich mir natürlich einmal zwei so Packungen besorgt, da waren auch fünf Stück drin, und habe die einfach mit so einem Stangerl hinten im Auspuff reingeschoben, praktisch zu dem Dämpfer vor und ein bisschen weit drinnen gehabt. Der hat bloß noch mehr so, also da ist fast nichts rausgekommen. Ja, dann bin ich langsam da hingefahren und so weiter. Ja, TÜV-Termin, haben wir das aufgebaut. Der TÜV-Beamte hat sich da um 90-Grad-Winkel, sagen wir mal in der Höhe von der Fahrertür, so 10 Meter weiter, mit einem Phongerät, Messgerät hingestellt, und ich musste das Fahrzeug, glaube ich, so auf 3.000 oder 4.000 Umdrehungen halten, und dann hat der seine Phonmessung gemacht, und wie ich so draufsteige, macht's, haut's mir hinten schon das erste Stahlreiberl aus. Der hat das, entweder wollte es nicht sehen, oder er hat es wirklich überhört oder übersehen. Ja, hat er gesagt, das passt. Und dann bin ich halt vom Gas runter, raus, bin so auf das Topfreiberl drauf mit dem Schuh. Und ja, hat er gesagt, das ist ja ganz in Ordnung. Hat er gesagt, der ist ja eh nicht laut und so weiter. Und dann haben wir die tatsächlich auch den Auspuff eingetragen. Und ja, mit diesen gesammelten Werken bin ich halt noch wieder zur Polizei. Aber vorher, wie ich natürlich da weggefahren bin, fahre ich auf die Autobahn, und dann habe ich es halt wieder gerade lassen, und auf einmal, pum, pum, hat es mir die ganzen anderen neun Reiberl eins nach dem anderen rausgeschossen. Also das war schon wirklich spannend, das Ganze. Und okay, so hatte ich jetzt einen TÜV-abgenommenen Rennauspuff und so weiter und so fort. Und das hat sich auch mit der Rauchentwicklung geklärt. Und somit ja, stand meinem ersten Veranstaltung, also da habe ich mich schlau gemacht, da habe ich gedacht, Mensch, man fängt an, ja, ich habe auch keine Ahnung gehabt, keinen Plan. Ja, hat mir einer verzeiht, wir hatten da in Garching, also einen Motorsport-Club gegründet, Garching bei München, und da war ich halt Gründungsmitglied, und da war einer dabei, und er sagte, du, da ist Charlie, da ist in Landshut so ein Rennslalom, das ist ein deutscher Meisterschaftslauf, und da fährst du über so Pylonen drüber, so wie beim Skifahren heute, halt, so ein Slalom auf 1300 Meter auf einem Dezgelände, so ein Einkaufszentrum. Oh ja, sage ich, da fahren wir hin, da lässt man es fliegen und so weiter, und keine Ahnung eigentlich gehabt, keine Fahrtechnik drauf und so weiter, aber einfach, mei, da waren wir mal jung, unbekümmert. Da wollen wir hin, wir sind Rennfahrer. Okay, dann sind wir vom Club noch ein paar mitgefahren. Und dann waren wir da dort, und da war Samstag Training und Sonntag dann das Rennen. Ja, gut, dann habe ich mir das einmal so angeschaut, wie die da fahren. Mensch, da waren ja lauter so eine Rennsemen dort. Das war ja ein Wahnsinn. Also so steirer Puch, so kleine. Da war auch so ein DKW dort, ein Junior, also im Prinzip dieselbe Abteilung wie ich, nur der war halt nur auf dem Hänger, nur mit Rennreifen, also Slickreifen, also reinrassige. Und das habe ich gar nicht gewusst, dass das überhaupt gibt. Sondern wir haben halt unsere Gürtelreifen drum gehabt, und die sind halt einfach mit speziellen Reifen, die halt extrem weich waren. Aber das war uns wurscht. Der Jimmy, der hat einen VW Käfer gehabt, der ist in der 1300er Klasse gefahren, da waren NSU TTS da. Also null Chance, aber es ging ja um die Freiheit, um die Spaß. Und okay, dann war ich dran, dann bin ich da gefahren, und ja, hab mir gedacht, Mensch, alles Vollgas in jeder Kurve, dann hat der geschoben über die Vorderachse, und bumm, Gang, nein, ist das stark, ja, geil, und da rein, und bam, bum, bum. Ja, siehe da, war ich irgendwo so, das waren so um die 20 Autos in der Klasse, bis 850 Kubik haben sie mir da eingestuft gehabt. Und da waren halt diese Kleinen, waren halt Rennsemen dabei, Profis, deutsche Meister, sind da mitgefahren, es war ja ein deutscher Meisterschaftslauf. Und sollte sich auch später herausstellen, wo ich das weitergemacht habe, dass also Landshut ganz speziell war. Landshut, Nürburgring und so weiter, Salzburgring, das waren so die Highlights im Jahr, und da ging es halt zünftig ab. Da haben sie eine Bierzeit aufgebaut, der Musi war da, also echt hammerhart. Und okay, Wir fahren am Samstag und das Ding, ja, geht schon. Dann denke ich mir, ja, wenn ich nächstes Mal fahre, dann gebe ich da weniger Gas, dann schiebt es mich so raus. Müsste jetzt schon irgendwo klappen. Gut, gesagt, getan. Gegen Abend dann hat sich das alles aufgelöst, jeder im Fahrerlager oder Ding. Wir sind dann in einer Pension, haben uns eingewartiert, da war eine Gaststätte mit dabei. Und auf dem Weg dahin, beim Schalten, sind wir halt auch sehr zügig durch die Stadt, fahren der Ampel weg und dann merke ich schon, au, wie die Kupplung schleift. Dann sage ich, Mensch, du, da brauche ich eigentlich mal gar nicht mehr fahren. Das ist halt so gewesen bei diesen Rennmotoren. Da hat es halt natürlich durch diese Leistung, die Kupplung war dafür gar nicht, respektive die Mitnehmerscheibe war gar nicht dafür ausgelegt. Jetzt hat es mir den natürlich bei starker Belastung und später, wo ich da eigentlich immer eigentlich schon fit war auf dem Ganzen, ich habe in der Saison mindestens 3, 4 Mal den Motor raus, nein, Mitnehmerscheibe, nein, und dann hat das Ding wieder funktioniert. Und so hatte ich ja immer eigentlich auch schon eine Werkzeugkisten dabei und mein Oberall und was weiß ich, weil da ist irgendwas immer gewesen, was du geschraubt hast, wenn du weggefahren bist, dann war es ja das einmal und das einmal. Das war eigentlich Standard. Obwohl das ja technisch in Ordnung war, aber das bei so viel Leistung ist halt einmal auch was kaputt gegangen. Der hat ja serienmäßig, glaube ich, bloß 40 PS oder was gehabt oder 45 PS. Jedenfalls denken wir ja, der Abend beim Abendessen haben wir das besprochen, sage ich, du, zu den anderen, ich brauche so gar nicht starten, weil ich komme nicht auf Touren, das funktioniert nie. Ja, was haben wir gemacht? Dann ist mir eingefallen, der, wo man den verkauft hat, der Schober-Rolf in München, da in Schwabing, habe ich den angerufen. Da sage ich, du, Rolf, ich habe ein Problem mit der Mitnehmerscheibe, die greift nicht mehr, die hat es runtergeschliffen und so weiter. Hast du noch eine? Dann sagt er, du, ja, fast ein Nein noch da. Dann sage ich, Mensch, du, das war jetzt echt erweder, wenn du mir die runterbringen kannst, dass du von mir aus, er wollte das eh interessieren, wie das einmal so läuft mit mir und was da für Veranstaltung ist. Der ist ja bis jetzt immer Rundstrecke gefahren und hat gesagt, du, da komme ich, da besuche ich dich am Sonntag, dann machen wir es ja so und sage, du, ich werde ab 5 Uhr da draußen sein, weil meine Klasse startet um 8 Uhr schon, also bis 850 Kubik, das sind halt die allerersten und da werden wir um 5 Uhr im Fahrerlager sein und werden wir schon einen Motor rausreißen, also wenn du dann um eine halbe Simi oder Simi da bist, halbe Simi war halt besser, dann kann das alles klappen. Ja, gesagt, getan. Okay, am nächsten Tag waren wir halt da um 5 Uhr dort, ich habe noch einen dabei gehabt, die anderen haben noch pennt, der, wo man halt zur Hand gegangen ist. Ich habe ihm gesagt, da, schraub das locker, mach das so und so und so. Und dann haben wir da, wie die anderen schon langsam alle so eingetrudelt sind oder wach geworden sind im Fahrerlager, haben wir den Motor schon heraus gehabt. Und na, das war eher so ein heißer Tag, ist die Sonne schon so heiß gestanden und so heiß geschienen. Die Sonne hat jetzt so heiß gescheint. Und ja, war es halbe Simi. Tatsächlich kommt der Schoberolf, bringt mir die Mitnehmerscheiben und dann zusammenbaut und zack, zack. Und ich, natürlich, weil alles schnell gehen hat müssen, habe ich natürlich auch nicht die ganzen Aggregate wie Lichtmaschine und so weiter extra ganz abgeschraubt, sondern nur vom Motorblock weg und habe es einfach. Ein Tuch über die Batterie, weil da die Kabel bis dahin gelangt haben, habe ich sie einfach auf der Batterie abgelegt. Aber durch das ganze Rumbauen und Rumrutschen, Motor raus, rein, ist diese Lichtmaschine oben, hat es halt auch verrutscht und da der Lumpen, der wo dazwischen gelingen ist, zu die Pole verrutscht ist, habe ich einen Kurzschluss gekriegt. Dann sind mir die Kabeln abgebrannt bis zum Regler runter. Das war natürlich Panik. Also alles hat gequalmt und Zeug und alles. Und naja, gut, haben wir alles isoliert hingekriegt. Und da war es aber schon sauknapp. Also da war es so halbe 8 umeinander, da ist er noch nicht einmal gelaufen, da haben wir alles abgebaut. Und dann sage ich, du, bevor wir jetzt da lang orgeln, ich hänge bei dir an, du ziehst mich raus, da war neben dem Fahrerlager gleich so eine Ausfallstraße. Da schleppt man an, bis das Benzin alles wieder da ist und dann passt es. Gesagt, getan, haben wir dann ausgeschleppt. Und patsch, und dann war er da. Okay, super. Rein, komm hin an den Vorstand, wo schon drei von mir noch da waren, bloß. So steiler Puch. Und also damals muss man sagen, wir haben da, also da hat kein Mensch in den Oberall gefahren, gerade speziell heute halt jetzt bei diesen Rennslaloms, sondern ich habe eine kurze Jeans abgehabt, eine abgeschnittene und Klapperl und habe oben auch kein Hemd da gehabt und meine Arme, die waren bis zu die Ellenbogen rauf, voll Schmier und voll Öl und alles. Und ja, so bin ich an dem Vorstadt hin. Dann habe ich mein Heim aufgehockt und geschwitzt habe. Und dann kommt einer daher und da haben die schon neben dem Start, aber Wiesen, da haben die gleich, die Landshuter sind ja so drauf gewesen, da hat gleich schon mal in der Früh eine Musik gespielt und da haben die Bier ausgeschenkt. Da sind die ersten um 8 schon mit den Masken rumgelaufen. Und ein Spätzl von unserem Club kommt daher: Hey Charlie, ich habe gerade eine frische Masse. Und ich natürlich einen durchgehabt, weil wir ja da richtig fliegen haben lassen. Da ist noch dazwischen einmal der Rennleiter gekommen, der Blechinger. Dann sagt er: Ihr seid ja drauf, super Burm. Sagt er: Fahrt's noch gleich vor. Ja, haben wir halt noch so den Auftrieb gekriegt. Ja, dann kommt er, sagt er: Charlie, magst du mal trinken? Du schwitzt und alles. Sag ich: Ich hab einen Brand, komm her. Ja, und dann war so ein Mass. Ja, glaube ich, habe ich so Hälfte schon drungen und ja, dann sagt er schon: Auf geht's, hock die rein, du kommst das nächste dran. Ja, gut, und so sind wir damals gefahren. Man, es war eine Zeit, die wo man bei weitem nicht mehr vergleichen kann mit heute, sowieso nicht. Und bei mir ging es um nichts, sage ich, da ging es eigentlich nur um den Spaßfaktor. Und später habe ich noch gesehen: Hey, die sind ja alle so locker drauf da drunten. Da komme ich aber später noch dazu. Gut, wir haben das noch geschafft. Ich bin da, glaube ich, 11. oder 10., ich weiß nicht mehr genau, wann. Und ich war zufrieden und wir sind, ja, haben halt noch gefeiert und so weiter und so fort und haben halt zugeschaut, wie die anderen fahren. Und ja, und gegen Abend sind wir natürlich heim. Also, das heißt, in unser Clublokal und da sind wir noch schön empfangen worden und wie ist es euch gegangen und so weiter. Es war ein Hit, muss ich sagen. Also der erste Eindruck, reingeschnuppert, dann habe ich gesagt: Also das brauche ich, das gefällt mir, das mache ich und das werde ich wieder machen und ja, und so ging es halt einfach an. Ja, so stand es das fest, dass ich weitermache. Ich möchte auf alle Fälle wirklich Rennfahrer bleiben und werden in dem Fall. Und ja, wir hatten ja, vielleicht noch ein Vierteljahr zwischenzeitlich habe ich schon miteinander diskutiert und überlegt. Dann denke ich mir: Mensch, ich weiß nicht, mit dem Auto ist halt auch so gerade viel Schrauben. Ich glaube, ich habe ja gesehen, der rein rassige Renn-DKW da mit Slick und alles, der ist auch nur so um 6., 7. Platz gewesen. Ja. Und davor waren halt Mini. Oder die Steirer Puch waren brutal schnell. Und dann denke ich mir: Naja, wenn sie eine Gelegenheit bietet, dann verkaufe ich den DKW und dann vielleicht kaufe ich mir einen Mini Cooper. Okay. Irgendwie ist es so bekannt gewesen, dass ich mein Auto hergebe und so weiter. Und wir waren da am Clubabend beieinander. Und da sehe ich, kommen da zwei rein in den Nebenraum. Dann fragen sie da vorne, wo der Charlie ist, oder hat man gehört, der wo den grünen DKW fährt. Ja, da hinten, und so haben sie ihn zu mir hergeschickt. Ja, also sie sind da, kommen von Landshut und irgendwie haben sie über die Meiers oder wie auch immer, das waren Landshuter, erfahren, dass ich meinen DKW hergebe und sie ein Interesse drauf. Ja, dann haben wir halt einen Preis ausgehandelt, dann sage ich: Okay, du überleg mir das und ich gebe euch Bescheid. Ja, also habe ich nicht lang eigentlich überlegt. Ich habe innerlich schon gewusst, der Preis gefällt mir, da werde ich zuschlagen. Ja, dann habe ich am nächsten Tag angerufen, sage: Ja, okay. Also so und so. Gut, dann war mein erstes Rennauto verkauft. Und ich habe Leute aus Aachen kennengelernt, also sprich aus Mausbach, bei der Veranstaltung. Die sind mit der Mini Cooper gefahren. Und das waren recht griebige Leute. Also mit denen habe ich heute noch Kontakt. Und habe ich gesagt, ob er mir so ein Mini besorgt, weil er der Rainer, der Schreckrainer und der Bertolt Knauf, die waren auch richtige Mini-Freaks und waren auch im Nachhinein auch mehrmalige deutsche Slalommeister, also der Bertolt und der Rainer. Also vorderste Front immer. Und haben halt gesagt, ja, also ob man mir einen guten Minibus hat und so weiter und so fort. Und irgendwann, ich glaube 2 Monate später, ich habe dazwischen so einen alten Opel gefahren, bloß dass ich was zum Fahren habe. 2 Monate später ruft er mir, ja, du, ich hätte da einen und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, in der Klasse bis 150, also 1000er war das. Und ja, ob ich mal raufkomme. Ja, und gesagt, der kostet das und das. Dann haben wir uns den angeschaut hin und her. Da bin ich mit der Helga, das war meine erste Frau dann, also mit der ich geheiratet habe, also nicht die Mutter von meinem ersten Sohn. Wir haben uns damals da getrennt. Dann und die Helga, mit der ich 17 Jahre verheiratet war, die war eigentlich zum größten Teil bei den Rennen immer dabei. Und die hat mich ja, immer begleitet und unterstützt auf dem Gebiet. Und dann sind wir mir hochgefahren. Ja, sind wir uns einig geworden, sind wir mit einem Auto rauf, mit dem Opel dann, und dann sind wir mit 2 runter, sprich auch mit dem Mini. Gut, und dann bin ich die nächste Veranstaltung mit dem Mini, da hat es in Nandlstadt, das ist in der Holitau, habe ich gehört, so einen Bergslalom gegeben. Und da denke ich mir, da fährst du jetzt hin. Da ging es halt so eine Bergstrecke hoch, wo auch wieder so eine großzügigen, also das war wie beim Skifahren ein Riesentorlauf. Es war eigentlich ein reines Bergrennen, wo halt aus veranstaltungstechnischen Gründen unter dem Prädikat Bergrennen durften sie da keine Veranstaltung machen, dann haben sie halt einen Bergslalom. Das durfte noch wieder sein und ja, es war eigentlich, wie gesagt, ein reines Bergrennen im Prinzip. Da hast du halt die natürlichen Kurven fahren können und zwischendurch mal vielleicht eine Pylone wechseln müssen, aber das ist alles im vierten Gang vollgegangen und das war recht spannend und da muss ich sagen, da habe ich auch meine erste gescheite Platzierung gefahren, da war ich Zweiter und so ging das mit dem Mini weiter. Da mal wieder Dritter und so gewonnen habe ich mit dem Mini nie. Also da war die Konkurrenz natürlich auch extrem. Da waren die Tausender NSU da, die TTS, und die haben ja immensen Rauch gehabt und das waren richtig geile Kisten. Und da hat es halt nicht ganz gelang für das. Und ich habe dann von den Mausbacher, die sind mit einem 850er Fiat dann gefahren einmal, auch, also nicht der Schreck und der Berthold, sondern die waren auch in denen einen Club dabei. Also eine Gruppe 2 Teil, also rein mit Slicks, nur auf dem Hänger drauf. Und dann sage ich, du, pass auf, das finde ich so geil, jetzt fahren wir in der verbesserten Klasse. Das andere war alles Serienklasse, wo ich gestartet bin. Bis auf den DKW, das war schon verbessert, aber der Mini war in Serienklasse. Naja, gut. Dann haben wir den 850er runtergeholt. Ja, es war verregte Semi. Es hat schon gut ausgeschaut. Matsch war, weiße Feigen, so Tiefbett, also tiefer, alles, was halt so dazugehört. Und breit und hin und her. Und, aber das war der Wahnsinn, das Auto. Was ich mit dem Stress gehabt habe, also sowas, also habe ich, fangen wir mal einfach mal an. Sowas habe ich also noch nie erlebt. Gut. Meine erste Veranstaltung, das war in Bad Aibling ein Slalom. Da bin ich das erste Mal gestartet. Natürlich habe ich ein Zugauto gebraucht, da haben wir uns dann 2,5er BMW gekauft, habe mir einen Hänger geliehen, entscheiden, vor dem Nachbarn und dann sind wir da hingefahren. Das war so, da ist halt ein Aufgang, oben eine Wende, das waren halt auch insgesamt so 1300, 1400 Meter und okay, ich weg. Start. Und da ging es schon mal los. Und jetzt weiß ich, dass das zu meinem Gesicht, das war 1972 oder 73, da ging es schon los, dass ich am Start, da war die erste Pylone ein bisschen links drüben gleich. Die habe ich eigentlich gar nicht gesehen, da bin ich geradeaus weitergefahren. Heute weiß ich das, dass das halt von meinem Gesichtsfeld einfach nicht da war, weil ich da nicht rübergeschaut habe. Haben wir damals, aber ich sage, so ein Mist, jetzt habe ich das echt übersehen. Hat es 2 Läufe gegeben. Ja, und im ersten Lauf den Pylonenfehler schon mal gehabt. Und dann ging das aber einigermaßen flott, muss ich wirklich sagen. Und ich habe mir schon gedacht, dann, wie ich fast am Ziel war beim ersten Lauf, irgendwas mit der Lenkung. Ich muss irgendwie mehr einschlagen, hin und her, hin und her. Ja, es war noch nicht so auffällig. Dann kam der zweite Lauf und ich fahre dann auf und lenk und muss immer weiter und immer weiter dran und ja, sag einmal, was ist denn da los? Und muss wirklich, glaube ich, halber die Umdrehung mehrere einschlagen. Na, sage ich, das gibt es ja gar nicht und das, da hast du keine Zeit fahren können. Dann bin ich hinten im Fahrerlager und das Auto rein und habe mir mal die Lenkung angeschaut, da war das Lenkgetriebe locker. Das war mal der erste Akt von dem Ganzen. Okay, da ist durch diese Belastung, das habe ich nicht gewusst, ich habe das Auto noch nicht gefahren, dass du nach jeder, also nach jedem Ding, dieses Lenkgetriebe war einfach Seriending und mit dieser extrem breiten Bereifung und so weiter und diese Slickreifen war da so ein Grip da, dass das Getriebe nicht von der Halterung ausgehalten hat. Jetzt musstest du eigentlich nach jedem Lauf die Dinge, das Lenkgetriebe nachziehen. Das hat mir ja keiner gesagt. Ja, okay, dann habe ich es gewusst. Das war mal die erste Aktion. Dann sind wir in Vilsbiburg, war wieder ein Lauf. Mei, da ist sie abgegangen. Da ist sie abgegangen. Das ist um Industriegelände gewesen, da ist es um so Hallen rum und war eigentlich guter Dinge wieder. Passt alles und gestartet und es ist flott gegangen, das Ding. Und fahr um die erste Halle rum, batsch, gut, super, zweite Halle, auf einmal macht es puff hinten. Schauge in den Rückspiegel, nein, kommen schon Flammen in den Innenraum. Da war hinten eine Hutablage, die war so mit vielleicht 30 cm ausgeschnitten, so ein runder Kreis, dass der Vergaser drunter, dass der so Ansaugluft kriegt, der Gescheide. Und da ist Feuer raufgekommen. Ja, ich peil, wo sind die Streckenposten? Sieg einen Stehen im Feuerlöscher, brenn auf den hin und steig aus. Und dann wollte der schon in den Innenraum. Da sag ich, na, 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 hinten. Und der hat an der Beifahrerseite die Tür aufgerissen. Und weil das Feuer ja innen war, hat er gemeint, und löscht er mit einem Pulverlöscher damals. Mein Gott. Ich sage euch, das kann man sich nicht vorstellen. Das war wie ein feiner Sand vom Strand, nur im Weiß und das hat ewig da drum. Also, okay. Was war im Endeffekt? Hat es mir nicht das Kupferrohr vom Vergaserdeckel, hat es durch die Vibration scheinbar abgeschüttelt? Na, ist das, das war nicht die Verschraubung, sondern wo das Kupferrohr direkt in die Aluplatten reingeht, in den Vergaserdeckel, hat es das rausfibriert. Na super. Natürlich das Benzin über den Auspuff, über den Krümmer drüber und dann ist das natürlich explodiert. Meiner war ja die Hütten da. Da sind wir heim. Ich weiß nicht, wie oft das Telga erstens rausgesaugt und dann immer gewischt. Und wenn das trocken geworden ist, waren lauter Schlieren drin. Also die hat sich wirklich abgekämpft. Ich habe halt das andere draußen gemacht am Motor und alles und irgendwann ist er halt wieder da gestanden. Und mittlerweile habe ich einen Beizbäder kennengelernt. Das war ein steirer Puchfahrer, ein schneller Mensch. Also, der hat ein schnelles Auto gehabt, also in der 850er-Klasse. Da habe ich ihn in Landshut schon mal kennengelernt, ein bisschen Ding. Das war ein Münchner. Und dann haben wir uns die Telefonnummern damals schon austauscht. Wir waren uns sympathisch. Und ja, so habe ich den kennengelernt. Und der Bäder hat halt, wie soll ich ihn sagen, der war halt immer gut unterwegs und er war eigentlich Vertreter für so für Ronal-Felgen, glaube ich, oder was. Und er hat halt da seine Erfahrung in einen Beruf eingebracht. Aber was er gehabt hat, der Bäder hat eigentlich immer eine Dornkappflasche dabei gehabt. Denn wenn man gesehen hat beim Start, da ist er in sein Zugauto reingegangen, hat aus der Dornkappflasche, der hat immer so Literflaschen dabei gehabt, hat der da blub, 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 schluckt und dann war der da. Ich glaube, später, wo ich ihn länger kennt habe, es war so ein lieber Kerl, aber der hat das braucht. Der hätte nüchtern, also hat aber genau normal geredet und alles, das war irgendwie so sein Pegel, wo er braucht hat. Der hat nüchtern gar keine Leistung gebracht. Also im Gegensatz zu mir, ich habe, wenn ich was getrunken habe, so wie er, also ich war einmal dabei, da haben wir gefeiert haben, das komme ich später dazu, ja, da war am nächsten Tag Banane. Und ja, der hat halt nichts gebracht, wenn er nicht seinen Spiegel gehabt hat, aber wenn der gedopt war, sage ich so, ich sage jetzt einmal, beim Slalom ist das eigentlich nicht so ein Problem, als wir auf der Rundstrecke geht das gar nicht. Also da gut. Aber so, du fährst ja nur gegen Pylonen und hast da keine Autos neben dir oder wo du andere gefährdest oder was weiß ich. Wenn es ist, dann schmeißt halt der Pylonen oder rutscht einmal da raus oder was der Teufel. Aber du bist eigentlich außer dir kannst keinen gefährden. Und der Peter hat halt diese Leistung, also der hat es dermaßen fliegen lassen, das war einer der besten da hier unten bei uns. Und der ist auch, da haben wir draußen lokal, haben wir mitgearbeitet mit den Schwiegerleuten in Dirnismaning, wo ich später noch übernommen habe mit meiner Frau, Verein Münchner Pferdefreunde. Und da war ich natürlich engagiert, dann sage ich, du Peter, wir wollten wieder neu lackieren, sauber herrichten. Und da habe ich einen Spätzl gehabt, der hat in Neubiberg draußen eine kleine Lackiererei gehabt. Das war auch ein Stammgast von uns. Und der hat gesagt, du, ich blass dann einmal ab, das zahlst mir ein paar halbe und dann. So wirklich nur das Material bezahlt. Und ich habe am Peter meinen 2,5er BMW gegeben, dann sage ich, du Peter, magst mir einen Gefallen da. Der Fiat steht draußen bei den Bekannten da und da Adresse gegeben. Der hat ihn lackiert und alles wieder frisch gemacht. Magst du nicht abholen? Da hast du mein Zugauto und ja, alles, mach ich das, geh, und ja, dann komm ich noch gleich wieder und so weiter und so fort. Das war, wo er weggefahren ist, glaube ich, war 6 Uhr abends oder so. Der Peter um 10 Uhr war noch nicht da. Dann sage ich, das gibt es ja nicht, was ist denn los? Und damals hat es da kein Handy oder sowas, hat es da nicht gegeben. Also, wir sprechen mal von einer Zeit von 1974 oder 73. Ja, der Peter kommt nicht und der Peter kommt nicht und tun. Und dann haben wir mir schon langsam das Zusammenräumen angekommen, da war es am Eifel, noch Peter kommt der, schleicht rein. Kalles, gib mir gleich mal einen doppelten Tornkart. Sag ich, Peter, was ist denn los? Ja, hat er gesagt, schenk mir mal einen ein, dann kann ich da alles verzeihen. Ja, dann haben wir einen doppelten Tornkart eingeschenkt und so weiter. Sag ich, ja, was ist jetzt los? Sagt er, ja, ich weiß auch nicht, ich fahr da weg und der Hänger schaukelt sich auf und. Dann habe ich halt geschaut, dass ich noch abfangen kann. Also genau, Peter, sag, dass das nicht wahr ist. Ja, Kalles, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe erstmal halt noch draufgerutscht. Vom Hänger runter und hinten ans Kofferraumeck, weil halt der Hänger hinten quer gestanden ist und also halt oder bremst noch, wollte halt den Hänger auflaufen lassen und wieder Vollgas geben, dass es gerade steht. Aber dann ist er ihm halt runtergesprungen und ihm hinten genau an den Kofferraumecke hin. Also zwischen die Scheinwerfer, wo vorne der Fiat hat, er hat vorne seinen Kofferraum, die Scheinwerfer, die hat es nach innen draht, als wie wenn er die Scheinwerfer, man musste da nicht mit Licht fahren, es war nur Slalom am Tag, der war, also die Felgen waren weiß, das Auto war mattschwarz und die Scheinwerfer vorne, die Gläser waren auch weiß lackiert. Und die haben nach innen geschirgelt, wie gesagt, als wie wenn das Auto schielen würde. Na, sage ich, na, Peter, du bist der Depp. Sag ich, das gibt's da nicht. Ja, und ich weiß nicht. Und das kriegen wir schon wieder, Kalles, ich komm morgen. Und dann machen wir das und hin und her. Ja, okay, was war? Lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Tag war er schon da. Dann haben wir halt eher da mit einem riesen Vorschlag, haben wir einen Koffer, haben wir das halt ausgebeult und so gut gegangen ist. Und dann muss man den nochmal zum Lackierer. Also, der Peter war eine Sensation. Ein ganz lieber Kerl, der hatte er war halt einfach auch, ja, er war, der hatte auch mitleben lassen. Wenn wir in Schwabing unterwegs waren und ich habe kein Geld mehr eingesteckt gehabt oder ist mir ausgegangen, er sagt, geh her, Kalle, komm, schmarrn, zahl ich und so. Also wirklich leben und leben lassen nach dem Motto, so wie ich es halt auch mag. Und deswegen habe ich ihn unwahrscheinlich gern. Wir haben da sehr viele Geschichten miteinander erlebt, auch in Schwabing. Wo ich jetzt gar nicht drauf eingehe, sondern ich verzeihe jetzt auch vom Motorsport. Und da waren wir dann im Prinzip auch alle benannt. Ich weiß noch, wie ich mit ihm einmal mitgefahren bin, da ist ein Rundstreckenrennen gefahren am Salzburgring. Jetzt pass auf. Er hatte ein Zugauto, ein 128er Fiat Kombi, schön hergerichtet, auch, wie es gehört dürfen, natürlich von seiner Firma, diese Runalfelgen drauf. Und so weiter. Und da gab es damals zu der Zeit, ich glaube, die haben Sedlmayr Schleppachsen geheißen, da wo das Auto, das war nur eine Achse, die wo halt am Auto angehängt wurde, und hinten wurde der Steirer, die Vorderachse auf dieser Schleppstange fixiert und das Auto ist im Prinzip wie der Anhänger mitgelaufen. Also ist selber auf die Räder gewesen, aber diese Schleppachse hat da an der Lenkung mit. Also der ist gefahren worden mit einem Anhänger. Und ich sprich halt, wie gesagt, wir sind auf der Salzburger Autobahn gefahren in der Zeit, das war halt 1973, 74, wohlgemerkt, man kann das wirklich nicht mehr vergleichen, die Zeit. Es war einfach alles anders. Da war dieses Verkehrsaufkommen noch nicht, da war auch, jetzt möchte ich zwischendurch eine Anekdote, nur, dass man mal so, dass einmal einen Einblick kriegt, wie die Zeit grübig war. Da war auch zum Beispiel, wenn du halt Rennen hast fahren dürfen, das war eine Ehre, sage ich jetzt einmal. Da war Idealismus da, da haben alle zusammengeholfen. Da hast du eine frei gehabt und hast Menschen frei gemacht, die wo dabei waren, denen hat das gefallen. Da hat das Geld im Motorsport überhaupt noch nicht den Stellenwert gehabt, so wie es heute ist. Also heute ist halt zum Teil eine Geldmaschine. Das ist also, es ist halt brutal anders. Und damals war das alles einfach als Spaß, Freude. Klar, wo es noch um die Deutsche gegangen ist, dann war eigentlich der Spaßfaktor für mich so weit, dass ich halt diese Feste nicht mehr mitgefeiert habe am Tag zuvor oder nicht mehr fortgegangen bin bis in der Früh um 4, 5, wo ich nachher noch mal jetzt dazukomme und dann am nächsten Tag wieder völlig Banane am Start gestanden bin. Das war mir zu blöd, das wollte ich nicht. Weil ich habe das einfach nicht anders gebracht und wollte es auch nicht, weil der Aufwand, eine deutsche Meisterschaft zu fahren, das geht und wo das auch kostet von den Spesen her und so weiter und der Zeitaufwand, das war mir einfach zu groß, das Ganze, dass ich das einfach so leichtfertig, wenn ich da irgendwo in Berlin drum war oder im Ruhrpott, in Bottrop oder was einen Lauf gehabt habe, dass ich das einfach nur zwecks dem Blödsinn dann auffahre und mir irgendwo die Kiste vollballert und dann mache ich Scheiß, das war es mir nicht wert. Und da habe ich das halt ernster genommen und nur so ist es auch gegangen. Jedenfalls, nur um das zu sehen, wie die Zeit ist, da möchte ich jetzt eine kurze Anekdote noch verzeihen. Zum Beispiel, wie wir in Schwabing waren, da hat es damals gegeben, den Big Ben in der Ockhamstraße, da war so eine alte Mamutschka, haben wir gesagt, das war eine Russin, waren wir halt am Stammtisch dort und da kam auch die Polizei, da war das auch noch total easy, kam mit einem V8 eine Polizei, das war ein BMW V8, die alten, die Polizisten haben noch die Lederjacken gehabt und so weiter. Da kommt da, war in zweiter Reihe vor dem Lokal, sind die Stäbli mit Blaulicht am Dach, ohne Sirene, nur das Blaulicht-Ding gehabt, in zweiter Reihe gestanden. Und kommen rein und wie die reinkommen sind, der eine, der Beifahrer muss das gewesen sein, wenn man denkt, der hat das Kappe schon so schräg aufgehabt und hast gesehen, oh, der hat ja einen Rausch. Sind die da reingekommen und haben sie bei uns einen Stammtisch gehabt, die haben es natürlich auch gekannt, dann haben die da drungen, beziehungsweise der, wo gefahren ist, der glaube ich hat bloß ein kleines Bier drungen oder irgend sowas. Aber der andere hat es ungefähr eineinhalb Stunden gegeben, richtig. Ich habe halt nach fünf Minuten dem seine Dienstmütze aufgehoben. gehabt, das war eigentlich, wie soll ich sagen, das war eine andere Zeit und da hat sich auch kein Mensch nicht drüber aufgeregt, sondern wir haben unseren Spaß gehabt mit denen und haben, ja, hurra, ja, beim, wie es dann gefahren sind, ja, dann hat ihn halt der andere noch weiter, ich habe ihm auch auf der anderen Seite gesagt, ja, komm her und sein Fahrer hat noch auf der anderen Seite, dann haben wir den ins Auto reingebracht, also das ist heute nicht mehr vorstellbar. Das sind Sachen. Und in dieser Zeit war natürlich auch der ganze Verkehr ein bisschen lockerer. Und wie gesagt, fahre ich mit dem Peter. Er ist da einer von meinen besten Freunden geworden im Laufe der Zeit. Und weil er war menschlich total in Ordnung. Er hat ja den Ding gehabt, dass er gesoffen hat. Mein Gott, solange das nicht ausgeartet ist. Und das war bei ihm auch nicht. Der ist nicht aggressiv geworden, gar nichts. Sondern der hat seine Gaudi gemacht, hat einen coolen Spruch drauf gehabt, hat auch brutal geil ausgeschaut, also der war dunkler, hat schwarze Haare gehabt und so ein Kinnbart, ein hübscher Kerl und dem seine Augen wie so ein Tuareg, also das ist sensationell, der Wien Und der hat natürlich auch bei den Mädels da einen großen, ja, die sind da ganz schön auf ihrem geflogen, gell? Und die sind abgefahren auf dem Bäder und so. Da war einiges los, muss ich sagen. Ja, und der Bäder, wir haben uns das auch gefallen lassen. Das war ja schön. Und ja, dann fahren wir mehr da. Und jetzt hat den Steirer hinten dran in der Schleppachse. Und jetzt fahren wir Salzburgring Rundstreckenrennen. Wir rauf und auf der Autobahn schaue ich hinüber. Sage ich, Peter, spinnst du? Jetzt übertreib's nicht. Fahren wir 180 mit dem Rennwagen hinten nachlaufend. Also irgendwo, glaube ich, ist das wie beim Anhänger 80 oder was, ist da erlaubt. Aber ich kann mich erinnern, auch später 75, da waren die Berchtesgadener da, die haben einen Mercedes gehabt, also einen 450er mit 6,9, die haben einen NSU TTS drum gehabt, ein Gruppe 2 Teil. Und wenn wir zu den Meisterschaften gefahren sind, dann sind die mit dem Ding geflogen, die sind unter 160 nie gefahren. Weil das streckt sich eben so lange dahin. Da hast du halt ein bisschen geschaut und dann ist das alles schon gegangen. Man, die haben einen Doppelachser gehabt, der ist nachgelaufen, der war gelegen wie die. Aber jetzt nur zu dem Thema, da war das alles noch viel lockerer. Da mir fahren dann, und sagt der Peter, du Kallis, tu meinen Koffer auf, da unten, sagt er, da sind Würfchen drin. Das soll fad, sagt er, der mal ein bisschen würfeln. Und der, wo gewinnt, der einen Dornkart überdringen. Da hat der zwischen die Sitz bei der Handbremse so Eizwick gehabt, 2 Liter Flaschen Dornkart. Unglaublich. Und dann haben wir da gewürfelt, er auch, Ding und zack. Dann sage ich, du, wenn es um das geht, wer gewinnt, von mir aus trinkst du Albe, auch wenn ich gewinne, ich will das, ich will jetzt keinen Schnaps nicht trinken, Schnaps sowieso nicht. Das war für mich tabu. Und ja, okay, sind wir da hingeflogen, da mit 180 gerade schön war's. Und in Irschenberg rauf, das sind so langgezogene Linkskurven und unten wieder rechts, denke ich mir, was tut denn da hin so? Und fahren wir rechts rum oder links rauf mehr und dann unten wieder andere Seiten. Na, denke ich mir, was ist denn das? Dann drehe ich mich um, schaue nach hinter die Vordersitzwart. Vor der Rücksitzbank, mei, waren da mindestens 40 oder 50 so kleine Dornkartflaschen drin, die wo halt irgendwann einmal drin hat und bloß hintergeschmissen hat. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Und so, wenn du da heute in eine Kontrolle reinkommst, aber das, wie gesagt, hat halt auch irgendwie ein Glück gehabt, gell. Und, naja, war das auch jetzt, wie gesagt, jetzt nur mal Anekdote bei Peter. Leider, also wie ich noch eine deutsche Meisterschaft gefahren bin, haben wir uns aus den Augen verloren und ich hatte dann ab 79 in Schwabing am alten Wolkenhaus also einen Imbissstand gehabt bei der Leopoldstraße Münchner Freiheit in der Nähe gleich, also 50 Meter von der Münchner Freiheit weg, Leopoldstraße weg. Und da ist zum Beispiel, habe ich den jahrelang nicht gesehen am Bäder, weil ich bin um Deutsche gefahren und Bäder ist irgendwo, keine Ahnung mehr, hat sich auch nicht mehr gerührt. Und dann bediene ich gerade Leute, dann steht halt einer da und schaut so und grinst. Dann denkt man, ja, irgendwie, was hat denn der? Die Augen haben so gleich, also das ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Aber unten, so keine Zehen teilweise drin, unten, also nackert, Bart, dass wird die Leute weg, wenn er sagt, geht's mir nicht mehr? Sag ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber irgendwie der Blick, wenn ihr die Leute generell viel übers Gesicht, also ich habe meinen Namen nicht merken können, wenn es so Kunden da waren, aber ich habe Stammkunden gehabt am Tag so 200 Leute und da habe ich einfach die Leute wirklich, also Anekdoten gewusst von denen, nur wenn ich die Gesichter angeschaut habe, also habe da mit denen meine Kommunikation von diesem Bewusstsein her gemacht, dass ich das erkannt habe, das Gesicht, dann sage ich, ja, habe die Ehre, wie geht's denn dein Dackel oder irgend sowas, dann haben sie angefahren und durch das war ich so auf die Gesichter fixiert und dann sagt er, Kallis, ich bin's, der Peter. Na, sag ich, Peter. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, wie schaust denn du aus? Wie so ein Krümelmonster. Ja, was ist mit dir passiert? Ja, sagt er, lange Geschichte, lange Geschichte. Ich war ein paar Jahre auf Ibiza und so weiter und so fort. Na, sag ich, na, Dürr ist er geworden, Dürr ist er geworden. Ja, ist er halt voll abgestürzt in die Drogenszene. Nein. Schade um ihn. Wirklich schade. Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich mal recherchiert, wollte mal schauen, wie es ihm geht. und habe überall Ding, der existiert nicht. Wahrscheinlich ist er gestorben. Ja, aber wie gesagt, das sind halt so eine Sachen gewesen, die wo eigentlich hängen bleiben, weil das sind nur Persönlichkeiten gewesen. Jetzt speziell jetzt halt der Peter, mein Freund, aber da gab es natürlich auch die anderen, die wo da noch runtergelaufen sind, wenn sie gefahren sind. Jetzt, okay, das war noch in der Zeit, wo ich den 850er Fiat gehabt habe. Nachdem, wo man den, jetzt komme ich wieder zurück, wo man den, wo der Peter da den wieder ausgebeult hat und wir haben den nochmal lackiert, stand Landshut an. Das war noch 73 oder so. Da habe ich, wo ich den 850er gehabt habe, und dann bin ich ja wieder in der kleinen Klasse gefahren, wo die Steirer gefahren sind, die Mini und so weiter und so fort, Schreck, Berthold und so weiter und auch der Peter. Und der Peter war halt schon schnell, der, also unter die ersten drei war der halbe dabei. Und ich weiß noch, da war ich diesmal allein unterwegs. Meine Frau, glaube ich, wollte am Sonntag nachkommen. Kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls, wir sind da allein runtergefahren mit dem Hänger, der Peter mit seinem Ding, mit seiner Schleppgabel, Steirer drin. Haben unser Training gefahren, haben wir Zeiten gewusst, hat passt. Da war ich unter die ersten fünf oder sechs war ich drin und war aber noch verbesserungsfähig. Da hat er mal gehalten, der Kerl. Also das Auto, der Fiat. Und gut. Dann ging es halt so, ja, sagen die Burschen auf die Nacht, wie die Veranstaltung, die Training vorbei war. Da, wie schaut es aus? Wollen wir, oder nein, der Rennleiter ist gekommen, der Blechinger wieder. Das war so ein Urgestein in der Szene, ein Bayer halt und ein richtiger Auftrader und ein Organisationstalent, sondern das Gleichen. Und der ist noch gekommen, er sagt, der Burm, sagt er, heute Abend müsst ihr aufkommen am Pulverturm, das ist so eine Diskothek gewesen, da rührt sich was. Ich reserviere euch einmal einen Tisch auch da drum und so weiter. Naja, dann haben sie natürlich immer so Gruppen schon gebildet gehabt, von den Mausbacher, die Berliner, die Berchtesgadener, die reichen Haller. Wir waren halt alle so ein Blasen, wir waren so ein eingeschweißtes Team. Okay, dann haben wir halt ausgemacht, aber der Stocker Herbert war noch da, der hat eine Biervertretung gehabt und der hat einen geilen so TTS gehabt. Also auch Gruppe 2 Teil, so wie es halt einfach gehört. Und der hat sein Rennwagen mit langen Holzrampen, es war richtiger Bierlastwagen, hat er so lange Holzrampen gehabt und hat sein NSU, das war ein Gedicht, da zuzuschauen, wie der den dann aufgefahren hat, wie der noch da oben auf dem Bierwagen gestanden ist, sensationell. Und sagt er, hey Freunde, weißt du, was wir machen? Wir fahren gleich mit dem LKW, da braucht nicht jeder mit seinen eigenen Gurken da rumfahren, da fahren wir miteinander hin und dann passt, okay. Ja, aber vorher fahren wir noch irgendwo Pizzeria oder sowas. Ja, dann hat uns der Blechinger oder irgendwann erklärt, da und da ist eine Pizza und dann fahrt halt weiter. Gut, dann sind wir, glaube ich, um eine 8., halbe 9., sind wir gefahren an die Pizza hin. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen. Da kommt ein Lastwagen, offene Pritsche, mit drauf ungefähr so 30 Kanzel oder 25, 30 Kanzel. Also alle, die wo jetzt bei der Veranstaltung, also wo halt unser Klicken war, sind da oben drum gewesen. Wir haben uns an der Bordwand so hingeguckt und haben uns halt die Hände nach hinten oben festgehalten an der Bordwand, an den Stangen, die wo oben drum sind. Und jetzt sitzt du drin in dem Lokal und schaust hinaus. Italienisches Lokal, schaust du raus und dann kommt der LKW, dann springen da mal 25, 30 Kanzeln hinten runter und wir sind natürlich in die Pizzeria reingestürmt, weil jeder wollte den besten Platz irgendwo haben. Jetzt die, wo drin sitzen, schauen natürlich raus und sehen das, um Gottes Willen, da stürmen sie die Pizza. Also wenn die Mafia kommt und macht einen Überfall, na gut, die haben das natürlich gleich gecheckt, dass wir da harmlos sind, dass wir nur eine Gaudi machen und so weiter. Ja, dann haben wir uns ein Zeug da gegessen und so weiter und so fort. Haben wir gefragt, wo es da in den Pulverturm aufgeht. Ja, sagt der da und da, so und so. Und dann sagt der Herbert, weißt du was? Hey, das machen wir jetzt ganz anders. Jetzt ruft uns ein Taxi, der soll vorausfahren und dann findet man da gleich hin. Ja, genau, eine gute Idee. Alles klar, Taxler kommen. Dann hat er gesagt, ja, ich warte schon auf euch, gell, ich lasse mir Zeit beim Fahren, dass ich eine verliere. Sagt er, mach dir du keine Sorgen um uns, sagt er, wir kommen da schon nach. Na, fahrt hat der völlig normal da mit 50 durch die Stadt und links und abbiegen und so. Und der Herbert schmeißt den LKW. Ich habe sowas ja noch nicht erlebt. Dass im LKW wie beim Rennauto hinten das Radl hochgeht, also kurveninnere Rad, so abhebt so 40, 30 Zentimeter oder was, hat das richtig Klupf, das Radl. Und der ist dem Taxler drauf und der Taxler über schneller geworden und der Stocker Herbert immer noch. Das war der Hammer. Ja, na gut. Wahnsinnig. Wahnsinnig, was, also im Endeffekt, das halt kein Mensch mehr machen. Ja, ist ja wurscht. Jedenfalls mir angekommen, ja, okay. Und damals war diese Rüscherlzeit, das heißt immer so Asbach mit Cola. Wir haben das Rüscherl genannt. Und das war gerade die Phase, da wo das immer so mit Rüscherl abgegangen ist. Und mir kommen rein, ja, okay, da ist reserviert. Ja, da ist ganz lustig abgegangen und umso später es war, umso voller ist das Ganze geworden. Da waren ein paar nette Madeln da, also das hat alles recht passt. Und wir haben halt Rüscherl bestellt und dann kommt der Blechinger her, sagt er, ihr müsst eigentlich, ihr zahlt ja viel zu viel. Bestellt euch eine Flaschen Asbach und Cola dazu, eine Flaschen, zwei, drei, und da kommt ja viel billiger weg. Gesagt, getan. Ja, dann ist er durchgegangen. Ich weiß nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, wie ich heimgekommen bin. So weit war es noch schon, weil ich bin ja das nicht gewohnt gewesen. Aber da ist er drungen worden und tanzt worden und Wahnsinn, da ist der Punk abgegangen. Und irgendwann sind wir halt auch gefahren, aber mir fehlen halt wirklich, der genaue Ablauf kann ich nicht mehr rekonstruieren. Ich weiß, irgendwo in einem Taxi bin ich noch drinnen gewesen oder was weiß ich. Die anderen sind im LKW noch gefahren und wir waren ein paar im Taxi drin und so weiter. Jedenfalls, der Peter sagt: Du, Kalle, jetzt hauen wir uns gleich ins Auto rein, weil ab Simi müsste man einsatzbereit sein, wenn man macht, die fahren, also bis man noch rausgraben überall. Sag ich: Peter, mir ist das so scheißegal, ich schlafe überall. Egal wo, na okay, dann sage ich, du weißt was, ich sitze mir gleich ins Rennauto rein, sage ich, dann bin ich sowieso gleich einsatzbereit. Ja, okay, mei. Ich sitze mir in meinen Schalensitz rein und war auch gleich weg, habe geschlafen. Und ich weiß noch, ja, irgendwann um Simi halt muss halt noch gewinnen sein, sowas. Auf einmal klopft der Peter aufs Dach, Kallis! Aufsteh, es ist soweit! Und ich denke, um Gottes Willen, das gibt's ja gar nicht. Ich habe noch nicht geschlafen, noch gar nichts. Ich habe mir nicht die Augen aufmachen getraut. Sage ich, oh Gott, ich habe noch einen Restalkohol drin gehabt vom Allerfeinsten. Denke mir, na, das wird nichts. Mein Gottes Willen, schlecht war es mir alles. Der Peter, geh raus und so. Kallis, magst du mal voll? Hat er schon wieder sein Dorn gehabt? Also geh weg, voll Teufel. Und ja, okay, dann ging es los. Kurz vor 8, Vorfahren, Vorstart, Aufstellung machen. Sind wir nach dem anderen gefahren. Naja, man denkt, das mag was werden. Schon langsam bin ich aber auch ein bisschen munterer geworden. Mir war es zwar immer noch fürchterlich schlecht. Okay, dann war ich drunter, bin ich gefahren. Und da sieht man einmal, also bei mir hat das nicht funktioniert, dass ich da mit Alkohol schneller fahre oder was weiß ich, wie die anderen. Also da war es ja nicht nur den Beizbäder gegeben, so war ein deutscher Meister dort, und der Bernd mit einem weißen NSU TT, der ist da irgendwo aus dem Rheingau gewesen. Das war deutscher Meister. Das habe ich später noch gesehen. Also die sind auch in der 1300er Klasse gekommen. Das war ein Wahnsinn, der war auch mit dabei. Der konnte, der hat seinen Lauf, hat auch gewonnen, gell? Die sind halt Alkoholiker gewesen. Die haben nur mit diesem Zustand scheinbar Leistung gebracht. So Pegeltrinker, wie man das nennt, keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie ich den noch gesehen habe. Ich war gerade im Fahrerlager, kommt der rein. Geil Zeit, denk mal, der ist aber hingehört. Dann kommen seine Mechaniker und Spezi, fahren sie hinter da, wo jetzt halt ein Hänger gestanden ist. Dann wollte er raus aus dem Auto. Und mein jeder hat halt extrem enge Rennschalen drin. Der ist nicht mehr rausgekommen. Sagt der Mensch, hat er gesagt, ich habe die Fresse voll vor Rauschen, hat gesagt er. Und es gibt's doch gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, ich komme gar nicht hoch. Und dann hat der andere, der Mechaniker oder was, hat die Beifahrertüre aufgemacht und der andere Freund von ihm hat auf der Fahrerseite hat gezogen und der andere hat über die, es war nur ein Sitz drin, über die Beifahrerseite rein und hat gedrückt. So eine Sachen sind passiert und Das war eigentlich, ja, das war nichts Besonderes, sage ich. Das war an der Tagesordnung. Das ist schon mal vorgekommen, dass man sowas gesehen hat. Also unvorstellbar. Auch in der Deutschen habe ich sowas nicht mehr gesehen. Wobei die ja in der Deutschen gefahren sind in Landshut. Aber ich bin ja nicht die Deutsche damals gefahren, sondern nur hier unten im Bayerischen Gaida. Und es ist eigentlich, ja, war eine andere Zeit. Jedenfalls. Dann, wo ich gestartet bin, jetzt nochmal zurück, was vorher passiert, wo ich gestartet bin, fahre ich weg und denke, oh, denk mal, Charlie, Spinne, du hast extrem spät bremst. Das wäre doch eine schnelle Zeit. Und um das Eck rum. Und schon wieder so spät. Am letzten Drücker habe ich mir gedacht, wow, das muss eine gute Zeit werden. Fahr hinten durchs Ziel, kommst du wieder ins Fahrerlager zurück, dann kommen die Mausbacher, stehen da, ich mache die Tür auf, her die Zeit, mir fällt gleich das Kiefer runter. Der Schreckreiner scheißt mir zusammen, sagt er, Charlie, bist du bekloppt? Was fährst du für eine Scheiße zusammen? Na, sag ich, du, immer denkt, ich bin besonders schnell unterwegs. Du bremst ja schon 10 Meter früher wie gestern. Da sag ich, hab gemeint, ich habe am letzten Drücker. Und für mich war das klar, dass das kein Part für mich ist, dass eigentlich das die normale Reaktion auf Alkohol ist, dass man sie einfach eine andere Wahrnehmung hat. Also, ab da war das abgehakt für mich, dass ich irgendwie bis um früher um 4, 5 feiert, auch wenn ich in Bayern gefahren bin. Sag, wir sind zwar fortgegangen, da ist auch ein Bier getrunken worden, aber ins zeitig noch auch ins Bett und so weiter. Und das war mir eine Lehre. Aber das sind so Anekdoten, wo ich eigentlich gern zurückdenke, weil alles so irgendwie unkompliziert ist, war. Und das war eine ganz andere Gemeinschaft. Ich habe das später in die 80er Jahre, wo mein Junior Kart gefahren ist, miterlebt. Da war es ja damals schon so bei den Kartler, da so jeder so auf geheimnisvoll und sogar unter Spätzchen untereinander in einem Zelt drin, einem Schrauberzelt. Ja, der andere sei Ritzel überklebt, dass man nicht sieht, was er. Also lauter so kindische Sachen. Wir haben uns früher ausgetauscht, was man da macht und so, oder wenn was kaputt war. Der andere grennt, du, ich hab so ein Teil dabei und so. Da war halt einfach, ja, das war halt unkomplizierter. Und da ist rein um die Gaudi und um den Sport gegangen. Und um Spaß gegangen und alles. Und ja, grübige Zeit. Und jetzt werde ich einmal. Pause machen.